willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lebach und ich bin Geschäftsführer der PersoPerm GmbH. Ja, heute sind wir zu Gast und zwar in Suhl. Neben mir sitzt der André und vielleicht machen wir es ganz kurz so, dass wir uns alle vorstellen.
Ich denke auch, wir machen das so. Also ich sage vielleicht noch ganz kurz, wo wir zu Gast sind. Wir sind heute im, ich hoffe, ich kriege es jetzt ordentlich zusammen, Institut für Transfusionsmedizin Suhl, gemeinnützige GmbH. Das gemeinnützige GmbH ist vielleicht auch ganz wichtig, denn das ist nämlich so ein bisschen heute das Thema, nämlich Recruiting oder überhaupt Personal in gemeinnützigen Organisationen. Und das passt hier so besonders gut, weil wir ja auch relativ viel Medizin machen und von daher haben wir eine Menge Fragen, wie das bei euch so läuft. Aber bevor wir das alles klären, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Und ich schlage vor, wir fangen bei der Dame an und kommen dann zum Herrn. Und einfach kurz, wer seid ihr, welche Funktion und dann ein bisschen über das Transfusionsmedizinzentrum, Institut. So.
Ja, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Susanne Brunner. Ich bin Leiterin Marketing und Unternehmenskommunikation.
Wolfgang Wehner, Geschäftsführer.
Das war kurz und knapp und sehr präzise.
Wenn ich immer zu dazwischenreden würde, das müsste nicht so viel schneiden, zum Schluss.
Ja. Das Schöne ist, wir schneiden ja so gut wie nichts, außer es ist mal ein großer Fastler drin. Ja gut, könnt ihr uns ein bisschen was erzählen? Was muss man sich unter dem Institut für Transfusionsmedizin vorstellen? Sind nicht alle unsere Hörer sind Mediziner? Erklärt uns mal kurz auf.
Ja, Aufgabe des Instituts ist, die Blutversorgung für Krankenhäuser zu gewährleisten. Dabei ist das Besondere hier, dass wir der größte staatlich-kommunale Blutspendedienst Deutschlands sind und der letzte Überlebende der ehemaligen Institute für Transfusionsmedizin der DDR, die ja in allen Bezirksstädten und ja auch an anderen Größenstädten existierten. Und von diesen Blutspendediensten sind wir der einzige noch eigenständig, von der Abnahme bis zum Vertrieb des fertigen Produkts, auch die komplette Herstellung, Testung im eigenen Haus durchführt.
Das ja, ist auf jeden Fall eine breite Range. Das heißt, ihr braucht auch dementsprechend viele verschiedene Experten, die die Tätigkeiten ausführen können. Was sind denn so, also ich glaube, die Frage, ob es auch für euch Personalprobleme gibt, erübrigt sich. Die Probleme haben wir im medizinischen Bereich, glaube ich, flächendeckend. Die Frage ist, was sind denn bei euch so die größten Vakanzen? Was wird am meisten gesucht? Was ist offen? Was braucht man denn für Personal?
Ja, eigentlich haben wir Personalsuche in allen Bereichen des Hauses. Das geht also bei Ärzten los, die auch als Voraussetzung für die Spende, in Deutschland ist das so festgelegt, eine Untersuchung vor einer Spende durchführen müssen, die aber auch als Laborärzte hier im Haus Tätigkeiten ausüben und Produkte letztendlich freigeben. Es geht aber auch bis zum Pfleger, der in der Lage sein muss oder auch eine Berechtigung haben muss. Das ist in Deutschland halt alles relativ stringent geregelt, auch jemanden Blut abzuzapfen. Und natürlich auch im Labor, medizinisch-technische Laborassistenten ist auch ein Engpass. Also Sie haben es ja in der Eingangsmoderation schon gesagt, es gibt im medizinischen Bereich wahrscheinlich kein Unternehmen, das nicht Personalprobleme hat.
Norm, wie ist denn deine Erfahrung, gerade auch mit der Vermittlung von Ärzten? Wie sieht es aus? Wie schlimm ist es wirklich aktuell?
Ja, es sucht jeder. Und es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, Einrichtungen, die sich ja wahnsinnig viele Gedanken machen und sehr, sehr innovativ an sich, ja, an die Suche herangehen, unheimlich viele Anreize bieten und auch ja, ganz konventionelle und unkonventionelle Wege gehen, um an Personal zu kommen. Ich empfinde das so, dass das Engagement sehr gestiegen ist, auch der Wille, ja auch diese Wege überhaupt einzuschlagen, ist in den letzten Jahren sehr massiv geworden und keinem fliegen eigentlich die Bewerber zu und das ist eben genau das, was hier auch beschrieben wurde. Und das kann ich also hier an der Stelle wirklich nur bestätigen.
Moderne Wege, das ist ja ein gutes Stichwort. Ihr habt ja auch angefangen, euch verstärkt in den sozialen Medien aufzustellen. Ich weiß aus internen Quellen, dass wir jetzt ja auch im Recruiting-Bereich tatsächlich da demnächst was zu erwarten haben. Wie ist das für euch? Diese Wettbewerbssituation, gerade auch mit der Privatwirtschaft, ist das für euch eine große Herausforderung? Und Welche Hemmschwellen oder Probleme oder Auflagen gibt es tatsächlich, die es einen gemeinnützigen Betrieb vielleicht auch wesentlich schwerer machen, als mit der Privatwirtschaft halt zu konkurrieren?
Nun, ich denke, eines der Probleme ist sicherlich, dass wir einen Haustarifvertrag haben, der, ich sag mal, dem öffentlichen Dienst relativ nahe kommt und daran angelegt ist. Ein privates Unternehmen hat in aller Regel eine deutlichere Gehaltsspreizung zwischen leitendem Personal und den auf Station befindlichen Mitarbeitern in der Pflege. Und da fällt es natürlich besonders schwer, wenn eben Privater dann Honorare aufruft, mithalten zu können, weil ja, das ist einfach so, wenn Mangel da ist, wird natürlich auch viel über den Preis reguliert an der Stelle. Und dann kommt noch eins dazu, dass unsere Ärzte im Allgemeinen natürlich nicht direkt an einem Patienten arbeiten, denn die Voraussetzung zur Blutspende ist ja, dass die Person gesund ist. Das heißt, das ist also eine völlig andere Tätigkeit, auch im Labor natürlich wenig Patienten gebunden, sondern da die Unterschrift für ein Produkt zu geben und für einen Test zu geben, ist halt etwas anderes, als Menschen zu helfen. Und ich glaube schon, dass viele Ärzte auch diese Motivation in erster Linie haben, für Patienten was Gutes zu tun.
Aber letztendlich macht man das ja auch, indem man die Blutprodukte quasi herstellt und dafür sorgt, dass die Krankenhäuser versorgt sind. Jetzt ist das Thema Corona ja in aller Munde und auch euch will ich fragen, wie war die Zeit, beziehungsweise sie ist ja auch noch und wir sitzen ja auch, vielleicht, man hört das vielleicht mit Maske da, deswegen sind die Stimmen heute vielleicht etwas gedämpfter. Wie ist das im Haus? Wie ist das mit der Blutspende? Wie ist das mit dem Personal? Also spürt ihr das? Leidet das Personal darunter? Macht es das schwieriger, auch neues Personal zu akquirieren? Wie sind da eure Erfahrungen?
Ja, wir haben ja überhaupt hier Maßnahmen einführen müssen, die in dem Bereich völlig neu sind. Also das Tragen von Mund- und Nasenschutz beispielsweise. Da wir ja nur mit gesunden Menschen im Allgemeinen zusammenarbeiten, ist hier natürlich für viele Mitarbeiter völlig neu gewesen und stellt schon auch ein Problem dar. Wenn man halt über viele Stunden sowas trägt, ist das halt nochmal was ganz anderes, als wenn man mal kurz beim Einkauf sich eines Mund-Nasenschutzes bedienen muss. Aber ja, diese ganzen Probleme mit der Versorgung, mit Desinfektionsmitteln oder auch mit Schutzausrüstung, das ist ja auch durch alle Medien gegangen, das hat uns natürlich ganz genauso getroffen, verbunden auch mit erheblichem Mehraufwand. Wir mussten natürlich, da wir in ja vielen, vielen Einrichtungen unterwegs sind, auch ja den Kontakt zu diesen Partnern halt letztendlich suchen. Jeder hat da auch sein eigenes Hygienekonzept, jeder hat eigene Erwartungen. Wir sind in unterschiedlichen Bundesländern tätig. Die Allgemeinverfügung jedes Bundeslandes unterscheiden sich, wenn auch nur in Nuancen, aber sie sind doch verschieden. Das heißt, sie müssen praktisch auch zusätzliches Personal vorhalten, das sich darum kümmert, was gilt denn nun in welchem Landkreis und welchen Wunsch müssen sie denn nun an dem Gebiet dann auch noch erfüllen und bedenken. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen natürlich zu diesen ganzen Maßnahmen. Bis jetzt ist es auch gelungen, dass wir im Unternehmen keinen Corona-Fall haben. Halte ich auch für sehr, sehr wichtig, dass wir das letztendlich durchgesetzt haben. Aber wir muten natürlich auch unseren Spendern. Und im Unterschied zu einem Krankenhaus kommen die ja freiwillig zu uns und nicht notgedrungen, weil ihnen irgendetwas gerade auf der Seele liegt, weil sie ein körperliches Problem haben, wie sie es im Krankenhaus halt letztendlich haben. Und wenn die dann auch mit Disziplin, mit Wartezeiten verbunden, weil wir vor dem Terminort schon Temperaturmessungen bei den Menschen durchgeführt haben und den Abstand zwischen den Liegen mussten wir vergrößern. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir gar nicht mehr die Kapazität haben, so viele Menschen gleichzeitig auch durchzubekommen. Und wie diszipliniert die Spender schon auch dies ertragen, da muss ich sagen, ziehe ich bis heute den Hut. Denn wir haben in der Zeit der Corona-Pandemie nicht weniger Spender gehabt, sondern mehr Spenden abgenommen. Es wurde allerdings auch dringend gebraucht, weil ja einfach in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, die ganzen lange Zeit verschobenen Operationen jetzt nachgeholt werden sollen. Und wir haben immer noch nicht einen Zustand erreicht, wo wir sagen können, die Versorgung ist zu 100% gewährleistet. was gewährleistet ist, dass lebensnotwendige Operationen durchgeführt werden können. Aber bei den nachzuholenden vielen Eingriffen, da ist auch heute noch Wartezeit und noch Geduld der Patienten gefragt.
Na, da hoffen wir mal, dass eventuell das ein oder andere Unternehmen uns zuhört und vielleicht mal anfragt, ob man eine Spende im Unternehmen durchführen kann. Ich weiß,
ihr macht das wäre sehr interessant, das machen wir, aber viele Unternehmen haben eben in ihren eigenen Hygienekonzepten auch den Zutritt für fremde Dritte gerade in diesen Zeiten untersagt. Und das ist natürlich für uns auch ein schwieriges Problem, wenn sie in die Einrichtung gar nicht mehr reinkommen. Und sie sind aber letztendlich ja auf diese Menschen angewiesen, die gesund sind und auch spenden. Ich verstehe alle Probleme, aber man muss zum Schluss eben auch immer wieder daran denken, dass jeder von uns morgen auch ein potenzieller Empfänger einer Blutspende sein kann, ohne dass er das je geplant hat und je davon ausgeht, dass er das mal braucht.
Also die geplanten Firmentermine von März bis jetzt sind erstmal bis auf Weiteres ausgesetzt von Seiten vieler Unternehmen, weil das auch teilweise internationale Konzerne sind oder Konzernleitungen, die da dahinter stehen. Und das ist komplett untersagt, dass da Dritte überhaupt ins Unternehmen kommen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil diese Termine oder diese Möglichkeiten, dort zu spenden, die müssen dann natürlich irgendwo auch aufgefüllt werden durch andere Objekte, durch andere Unterstützung, damit die geplanten Konserven irgendwo generiert werden können. Dazu gehören auch die ganzen Universitäten momentan, die Fachhochschulen, in die wir nicht reinkommen, weil ja keine Studenten vor Ort sind. Deswegen macht dort auch die Blutspende momentan keinen Sinn. Und da wird es auch im Herbst hoffentlich die ersten Termine wieder geben. Und das sind natürlich dann auch solche Termine, das sind teilweise Größenordnungen, das muss man erstmal kompensieren durch einen Ausgleich, einen anderen Terminort zu finden.
Also anfangs ist der Rückgang, also die leerstehenden Betten in den Kliniken aus Vorsorge vor eventuell auftretende massenweise Kranken mit Corona Infektionen waren ja viele Betten lange Zeit leerstehend. Das hat natürlich anfangs relativ gut funktioniert. Uns sind die Termine weggebrochen. Es haben viele Partner gesagt, jetzt nicht mehr. Damit sind die Blutspenden auch zurückgegangen. Und es war sozusagen der Bedarf und das Dargebot, was wir bieten konnten, war im Einklang. Das hat sich aber natürlich schlagartig so ab Zeitraum Anfang Mai, Mitte Mai geändert, wo wir einfach sagen, jetzt ist alles das, was jetzt nachgeholt und aufgeschoben wurde, auf dem Plan irgendwo und es ist einfach nicht im Moment zu schaffen. Und dieser Mangel ist übrigens deutschlandweit, das hat auch nichts mit diesem Unternehmen zu tun oder mit einer Region. Es ist in der Natur der Sache, dass das eben nicht funktionieren kann. Und ja, manchmal fragt man sich natürlich auch in dem Zusammenhang, ob man nicht schon etwas früher hätte öffnen können, denn die erste Prognose, die man abgegeben hatte, betraf ja mal Ostern, wo dieser große Ansturm erwartet wurde. Und als Ostern doch ohne diesen großen Ansturm abgegangen ist, hätte man natürlich auch schon mal ein bisschen früher aus unserer Sicht nachdenken können, ob das noch so wirklich zwingend ist, die Masse an Betten freizuhalten. Und man hätte an der Stelle auch wahrscheinlich mehr Verantwortung in den Bereich der Kliniken legen sollen. Wir hätten ja jederzeit wieder in die andere Richtung steuern können, wenn es dann zu solchen großen Ereignissen gekommen wäre. Aber
also es geht um die, dass man die Operation hätte schon eher wieder starten können, damit das nicht jetzt alles auf einmal kommt.
Ja, ja. Je länger Sie die Pause, die Unterbrechung machen, umso mehr entsteht natürlich Nachholbedarf und umso schwieriger wird das Hochfahren. Und das sehen Sie doch in anderen Bereichen ganz genauso. Also das Runterfahren ist relativ problemlos möglich. Aber hochzufahren ist viel, viel schwieriger und das betrifft den kleinen Gastronomen zum Schluss genauso, der vielleicht die Gaststätte dann wieder öffnen darf und dann auch beim Hochfahren das Problem hat, dass er jetzt eben entweder mehr Personal braucht, das er vielleicht gar nicht hat oder dass die Gäste dann doch nicht so kommen, die er vorher erwartet hat oder dass viele private Feiern eben noch nicht so stattfinden. Es ist eben aus meiner Sicht einfach so, dass die Regulierung oder die Regel, die der Staat aufstellt, ist die eine Seite. Die zweite Seite ist das Verhalten der Menschen, die ja irgendwo dann potenziell auch Kunden sind, die Leistung in Anspruch nehmen. Und da, glaube ich, wird es noch lange dauern, bis wir wieder zur Normalität zurückgehen können, weil das sind alles individuelle Entscheidungen von Menschen, die sich ihre eigenen Gedanken machen. Und die sind schwer über irgendwelche Verordnungen einfach zu bekehren, sondern die müssen auch einfach Vertrauen haben. Und dann gehört natürlich auch in anderen Bereichen dazu, dass man halt auch, wenn man Spaß haben will, dafür auch Geld benötigt. Und wer natürlich in Kurzarbeit oder in Arbeitslosigkeit gelandet ist oder als Selbstständiger seine Probleme hat, für den ist es natürlich auch schwierig, solche Angebote anzunehmen.
Und bei der Blutspende ist eben das Problem auch, wenn man ausreichend Konserven vorhalten möchte, um versorgen zu können, wir haben eine Mindesthaltbarkeit von Blutkonserven, so, und die beträgt 49 Tage. Und die sind eben schnell um.
Ne? Ja, absolut.
Und dann kommen natürlich dann auch noch solche Situationen dazu. Das ist ja nicht nur in Anführungsstrichen Corona. Das ist ja die ganze Weihnachtszeit gewesen, wo über mehrere Feiertage eben auch eine Spende nicht möglich ist. Dann waren die Frühjahrsferien, dann kam Corona, jetzt stehen die Sommerferien vor der Tür. Jetzt ist auch das Reiseverhalten teilweise gelockert und die ersten versuchen natürlich jetzt auch ihre Auslandsreisen irgendwo, die sie geplant hatten, umzusetzen. Das führt auch wieder zu möglichen Problemen bei der Rückkehr und zu Spenderrückstellungen. Und das sind eben mehrere Probleme, vor denen wir stehen.
Ja. Ein Problem, was genannt wurde, das betrifft das Personal. Und das interessiert mich tatsächlich, weil es eventuell auch ein Anreiz sein kann. Wie war das denn für euer Personal? Ihr hattet gerade angesprochen, dass viele in Zeitarbeit sind. Betraf das hier das Personal auch oder war hier...
Wir haben also ohne Kurzarbeit komplett durchgearbeitet und wir haben einen erhöhten Krankenstand anfangs gehabt, den ich mir auch dadurch erkläre, dass eben viele auch innere Besorgnisse hatten, Angst hatten und natürlich auch keiner wusste, was passiert denn. Das hat sich aber natürlich mit einer Zeit auch wieder normalisiert, weil wir halt in Thüringen insgesamt, aber auch da, gerade hier in der Stadt mit 21 Covid-19-Positiven seit Erfassung der Daten ist das natürlich eigentlich vergleichsweise wenig und in anderen Regionen hat das natürlich eine größere Rolle gespielt. Hier im benachbarten Sonneberg beispielsweise ist ja einer dieser sogenannten Hotspots gewesen und auch in Greiz ist es ja bekannt, dass es dort ganz andere Zustände gab als hier. Und ja, unterm Strich muss man sagen, das haben wir ja alle gemeinsam geschafft und die Bevölkerung hat das wahrscheinlich schon sehr ernst genommen und auch dadurch ist es wahrscheinlich sehr glimpflich ausgegangen. Also alles viel besser verlaufen, wie man eben befürchtet hat. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es war die erste die Osterzeit war so die erste Zeit, wo man ja die düstersten Prognosen hören musste für diese Zeit, was da alles passiert.
Um noch ein bisschen bei dem Thema zu bleiben, wie ist denn das so? Wir haben schon gehört, als gemeinnütziger Arbeitgeber, gerade auch tarifgebunden, ist es nicht ganz einfach. Was gibt es denn, wie kommuniziert ihr denn mit potenziellen Bewerbern? Was gibt es denn so für Vorteile? Jetzt haben wir so gehört, okay, hier waren die Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit. Hat es auch Vorteile, sagen wir mal, in einer gemeinnützigen Unternehmen zu arbeiten oder... irgendwie müsst ihr ja positiv an die Bewerber kommunizieren.
Also bei uns ist es halt so, dass gerade bei unseren Außenteams, die ja die Mehrzahl der Spenden reinholen, die Arbeitszeit etwas anders verläuft als bei vielen anderen Firmen. Wir haben in der Regel, und das ist eher ein Nachteil, relativ viel Spätdienst, weil wir natürlich nur die Spenden dann abnehmen können, wenn die Bevölkerung wieder zu Hause in ihren Dörfern, im Heimatort angekommen ist und zur Verfügung steht. Der Vorteil ist allerdings, dass wir relativ viel inaktive Arbeitszeit bezahlen. Also die Arbeitszeit beginnt mit dem Packen des Autos. Wenn Sie hier in Zoo losfahren, dann fahren Sie 50, 60 Kilometer im Gegenkorn oder weiter. Sind dann auch erstmal eine Stunde bis zwei Stunden, das sind so die längsten Termine, die wir noch fahren, hin und her im Auto unterwegs, wo ja keine aktive Arbeit abzuleisten ist. Arbeitszeit wird aber voll bezahlt. Dann bauen Sie den Termin auch auf, nehmen Spenden ab, bauen ab und dann haben Sie wieder eine Zeit, die Sie komplett bezahlt kriegen, bis Sie wieder im Unternehmen sind. sodass man also schon sagen kann, als einen der Vorteile würde ich sehen, dass man doch auch einen Anteil in der Arbeitszeit hat, der nicht die absolute Power jetzt braucht. Das ist in einem Klinikbetrieb völlig anders. Da haben Sie rund um die Uhr irgendjemand, der den Knopf drückt und gerade Hilfe braucht. Und was ich auch, denke ich schon, wir haben betriebliche Altersvorsorge, alles diese Dinge, die man ja aber heute im Gesundheitsbereich fast überall findet. Das ist aber im Osten natürlich in vielen anderen Branchen noch nicht üblich. Und vielleicht führt das Ganze ja auch dazu, dass sich auch viele Menschen, die derzeit in völlig anderen Gebieten tätig sind, in Zukunft vielleicht auch wieder ein Stück stärker auf das Gesundheitswesen konzentrieren und wir dann zumindest mittelfristig eine Lösung kriegen.
Das, wo ich drauf ein bisschen so anspiele, ist die Blutspende Suhl ein sicherer Arbeitgeber? Das ist für viele Bewerber, gerade auch junge Bewerber, ist das heutzutage eher sehr wichtig. Also deswegen frag dich so wegen Kurzarbeit. Oder ist das auch schwierig? Also unterliegt es halt tatsächlich auch ein bisschen der Marktsituation?
Also ich würde es mal so sagen, also ein Unternehmen ist immer mit gewissen Risiken verbunden. Natürlich müssen wir auch im Wettbewerb mit anderen unsere Kunden stabil versorgen, um ja am Wettbewerb auch erfolgreich zu sein, bestehen zu können. Aber in der ganzen Phase, in der ich das Unternehmen jetzt auch führen darf, haben wir nur Personalaufbau gehabt. Wir haben also keinen Abbau, wir haben nicht einen Tag Kurzarbeit oder sonstige Dinge gehabt. Natürlich kann ich auch nicht in die Zukunft schauen, wenn morgen jemand das Produkt Blutkonserve ersetzt, weil es irgendeine Entwicklung gibt, dass man das synthetisch herstellen kann, ist die Geschäftsgrundlage des Unternehmens weg. Das ist dann einfach so. Aber alles das, was ich jetzt so an Risiken überschauen kann, würde ich schon sagen, wir haben einen sehr, sehr sicheren Arbeitsplatz. Und gerade diese Zeiten zeigen ja jetzt auch, dass Branchen, die ja vermutlich vielleicht auch begehrter waren, jetzt doch erhebliche Probleme haben, wenn ich an den ganzen Maschinenbau denke, Kfz-Zulieferindustrie hier in der Region stark vertreten, enorme Probleme. Aber ja, auch selbst der einzelne Selbstständige, der vor einem halben Jahr noch nie daran gedacht hat, je ein Problem in seinem Leben haben zu können, weil er in der Veranstaltungsbranche arbeitet oder ja, Künstler oder was weiß ich. Jeder kennt ja Beispiele aus seinem Umfeld, plötzlich überhaupt keine Chance mehr hat. Ja. Überhaupt einen Euro Umsatz zu machen. Solche Risiken gibt es in unserem Unternehmen natürlich nicht.
Zu den Vorteilen, gerade was das medizinische Fachpersonal betrifft, könnte man natürlich auch noch sagen, zwei Vorteile. Einer ist, es gibt keine Schichtarbeit. Die Arbeitszeit ist in die Abendstunden verlagert, okay, aber es gibt keine Schichtarbeit und es gibt auch keine Sonn- und Feiertagstätigkeiten, so wie das in allen Kliniken oder Pflegeeinrichtungen normal ist.
Ja, das war ein wichtiger Hinweis. Das ist schon das Wochenende.
Ist für viele durchaus ein wichtiger Anreiz, weil gerade Familie bei vielen im Fokus steht und auch, wir merken das ja in den Untersuchungen, die wir regelmäßig nachlesen, gucken und versuchen uns aktuell zu halten, dass tatsächlich diese weichen Faktoren, immer größere Rolle natürlich neben dem Gehalt spielen. Das werden wir nicht wegkriegen, das ist ein Thema.
Wir haben die Erfahrung, wir haben ja auch selbst viel ausgebildet jetzt an Personal, auch durch die eigene Ausbildung, ja, holen Sie die Leute schon erstmal sehr gut ins Unternehmen. Es ist dann auch die Anfangsphase ist für einen jungen Menschen toll, also wenn man jeden Morgen aufschlafen kann, weil man einen relativ späten Dienstbeginn hat und abends trotzdem noch Party machen kann, wenn es denn zulässig ist, dann ist das von der Arbeitsgestaltung schon erstmal nicht so ganz unattraktiv. Allerdings, sobald es der Punkt Familie kommt, wird es natürlich schwierig mit Kindern. Da ist auch die Betreuung von Kindern ist ja überhaupt nicht gewährleistet zu diesen Zeiten.
Auszubildende ist ein gutes Stichwort. Vier Auszubildende haben dieses Jahr abgeschlossen und bleiben auch im Unternehmen.
Ja, wir sind immer noch, wir sind noch mit zwei, glaube ich, in der zweiten Runde. Die haben jetzt derzeit Verlängerung gekriegt, die haben also die Prüfung nicht bestanden. Sowas gibt es halt auch. Aber vier sind im Unternehmen geblieben und eigentlich nur einer hat das Unternehmen verlassen im Moment. Darauf sind wir auch
guter
stolz.
Schnitt. Sehr guter Schnitt.
Doch. Und wir hoffen natürlich, wir suchen auch gegenwärtig noch für das kommende Ausbildungsjahr auch Bewerber. Kann sich jeder gerne noch melden. mit einer gewissen Liebe auch zu einer sozialen Tätigkeit sollte man schon ausgestattet sein. Und alles Weitere findet sich da.
Ich frage, das sind medizinische Fragengestellte, ne, die ihr dann ausbildet.
Ja, das ist eine Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten.
Also an die Hörer, an die Muttis und Vatis, wenn die Kinder noch suchen, das wäre tatsächlich was, wenn man vor allen Dingen hier aus der Region ist, macht das mit Sicherheit Sinn, sich zu bewerben.
Wir haben auch Absolventen im freiwilligen sozialen Jahr. Also da gibt es auch vorrangig in den Blut- und Plasmaspendezentren sind die im Einsatz, aber auch in diversen anderen Abteilungen. Und wir haben hier sogar auch jetzt Auszubildende, die hier ihr freiwilliges soziales Jahr gemacht haben und sich dann entschieden haben, einen Ausbildungsberuf im Unternehmen
anzustreben. Wenn wir einmal dabei sind, was sind so die Grundvoraussetzungen? Was muss man mitbringen? Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, was
wie ist denn? Hauptschulabschluss ist ausreichend an der Stelle. Wir brauchen jetzt nicht das Abitur, das ist ja bei vielen anderen Unternehmen auch immer noch gern gesehen. Für uns ist eigentlich das soziale Empfinden der Bewerber wichtig. Sie arbeiten eben an Menschen und natürlich müssen sie irgendwann auch die Fähigkeit haben, jemanden zu stechen und Blut abzunehmen. Das ist schon das A und O. Und, das merkt vielleicht auch der Einzelne, wenn er bei seinem niedergelassenen Arzt ist oder mal bei einem anderen Arzt ist. Die Fähigkeit ist nicht jedem gegeben. Es ist schon ein unterschiedliches Gefühl.
Ich bin schon raus, leider Gottes.
Und man muss natürlich auch eine gewisse Empathie mitbringen, einfach gerne mit Menschen zu arbeiten und zusammen zu sein, weil unsere Spender, das ist, ich will jetzt nicht sagen, eine besondere Klientel, aber das sind größtenteils wirklich ganz einfache Menschen, die teilweise sogar schüchtern sind und sehr zurückhaltend auch in ihrem täglichen Dasein und das eigentlich auch gar nicht so mögen, jetzt da irgendwie besonders im Rampenlicht zu stehen. Ja. Ne? Das ist auch.
Das heißt, man braucht so eine Empathie, wie ist mein Gegenüber drauf?
Das ist auch in den Blut- und Plasmaspendezentren. Wir haben ja 4 Blut- und Plasmaspendezentren, hier in Suhl, in Eisenach, in Ilmenau und in Erfurt-Ried. Kann man das oftmals beobachten. Die Spender sind sehr zurückhaltend und die maßen sich nichts an, die sind nicht unverschämt. Herr Wehner hat es ja eingangs schon gesagt, gerade jetzt in Zeiten von Corona durch diese veränderten Abläufe jedes Blutspendetermins ist es wirklich so, dass die teilweise eine halbe, eine Dreiviertelstunde warten, geduldig, mit gebührendem Abstand zum Vorder- oder Nebenmann, bis sie dann endlich sich anmelden können, ihren Fragebogen ausfüllen können. Wir haben überhaupt keine Probleme auf den Terminen, dass es da irgendwie zu Tumulten kommt oder Ähnlichem. Die sind wirklich sich der ganzen Geschichte um Covid-19 vollkommen bewusst. Es gibt auch viele, die über die sozialen Medien viele Anfragen, die wir täglich haben, wo sich nochmal rückversichert wird, was muss ich denn jetzt beachten oder wie muss ich mich verhalten oder kann ich denn Blut spenden? Ich war da und da. Also diese soziale Einstellung, also das kann ich spürbar merken, weil ich ja über die sozialen Medien diese meisten Anfragen bekomme. Das ist auch deutlich durch diese Corona-Zeit gestiegen. Ne?
Ja.
Dieses etwas tun für das Miteinander.
Das ist ja die Zeit schreitet so voran. Das ist ein voll spannendes Thema. So ein bisschen abschließenden Punkt, die Digitalisierung, weil du hattest das jetzt schon erwähnt, die sozialen Medien machen viel auch Interaktion inzwischen aus. Wie geht ihr als Unternehmen damit um? Nicht nur jetzt in der Interaktion mit Spendern, sondern natürlich auch, wenn es darum geht, halt Personal zu akquirieren. Ist das was, wo ihr sagt, ja, da sind wir auf dem Weg oder sagt ihr, müssen wir auch schauen? Wie ist da der Stand der Dinge bei euch? Nutzt ihr das?
Wir bedienen ja momentan Facebook als Kanal, sind da auch dran, uns auf weitere Kanäle auszuweiten, unter anderem Instagram, LinkedIn, eventuell auch Twitter. Eventuell werden wir in Kürze auch so eine Art Blog beginnen, wo man zu verschiedenen Themen verschiedene Beiträge einfach schreibt. Wir haben für Instagram eine ganze Menge Content schon vorbereitet. Es ist ja gerade wichtig in diesen sozialen Netzwerken, dass man täglich quasi aktiv ist, weil ja auch die ganzen Nutzer ja, oder Follower relativ schnell, das hat einfach was mit der Medienflut, mit der Medienüberflutung zu tun, gelangweilt sind, und man muss dann eben auch immer versuchen, sich neue Dinge auszudenken. Wir haben also von einem grafischen Auftritt jetzt gewechselt auf teilweise Bewegtbild. Mhm. Wir wollen mit Videocontent arbeiten. Wir haben auch angefangen, diese Recruiting-Schiene hier mit einzubeziehen und verschiedene Stellen eben auch ausgeschrieben, auch teilweise mit Bewegtbild. Und wir sind da jetzt auch eigentlich gerade daran, dass man da auch mit Videocontent arbeitet, damit man das eben auch ein bisschen ja, empathischer rüberbringen kann, das ganze Thema, und auch ein bisschen spannender gestalten kann. Mhm. Die Homepage wird sich in Kürze ändern. Wir haben also einen neuen Auftritt hier, an dem wir schon einige Monate arbeiten, der auch mit vielen neuen Futures versehen ist. Es ist eine Blutspende-App geplant, die hoffentlich auch noch in diesem Jahr an den Start geht, wo also man über GPS sich an jedem Ort, an dem man sich befindet, sich zum Beispiel einen Termin in einem der Spendezentren holen kann, mhm, online. Oder man kann immer aktuell sehen, aha, ich befinde mich jetzt hier in Suhl, 5 Kilometer von mir entfernt findet gerade ein Blutspendetermin statt. Also das
mobilen Spendetermine jetzt.
Die Spendetermine werden dann angezeigt. Also wie gesagt, da ist noch einiges zu erwarten.
Ja, lässt sich natürlich auch im Recruiting dann einiges machen. Da kann man ja die Spender quasi auch zu eigenen Mitarbeitern akquirieren. Ja, sehr schön. Ich habe noch 1000 Fragen, aber die Zeit, wir wollen ja die Hörer auch nicht zu lange an das Telefon oder wo auch immer gehört wird, fesseln. Wir bedanken uns, dass wir zu Gast sein durften. Gibt es noch eine Botschaft, die ihr an die Hörer senden wollt?
Ja, die Grundbotschaft ist natürlich in unserer Branche immer, denken Sie einfach darüber nach, ob Sie nicht auch ein Held werden können und einfach mal zur Blutspende gehen. Und wenn man davon ausgeht, dass in Deutschland nicht mal 10% der Bevölkerung überhaupt Blutspender sind, dann kann man eigentlich auch mal die anderen 90% ansprechen, ob sie nicht auch vielleicht morgen derjenige sind, der froh ist, dass ein anderer den Arm hingehalten hat und die Spende für sie abgegeben hat.
Ja, vielleicht tatsächlich, um das nochmal mit Zahlen zu hinterlegen, ich habe mich belesen, 80% sind durchschnittlich auf eine Blutspende im Leben angewiesen. Ja. Und 33% dürften spenden.
Weil sie gesund sind und das Mindestalter erreicht haben oder nicht zu alt sind.
Da ist noch Potenzial noch
sagen oben. Sagen wir mal, offen. 5-6% spenden, deutschlandweit gesehen. Sind es vielleicht sogar noch weniger. Also bleibt von dieser Torte von 33% natürlich wäre noch genügend Potenzial da.
Okay, dann an alle Hörer. Blutspenden, und wer sich überlegt, beruflich zu verändern, vielleicht ist ja die Blutspende Suhl genau der richtige Ort, wo man sich verändern kann. Noch jetzt, jetzt tut mir leid, aber es war so spannend. Ich habe heute wieder.
Das ist vollkommen okay.
Ja, sehr gut, sehr schön. Dann bedanke ich mich bei unseren Zuhörern. Es war wie immer ein innerliches Blumenpflücken. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.
Bis dann, alles Gute.
Vielen Dank.